Predigt weiterhangeln. Die eigentliche Fußbedeckung, um die es heute geht, sind die Lappen. Ja? Die Predigt heißt die Lappen / ja, Herr, aber. Ja? Ich glaube, das ist etwas, was wir alle gut kennen, sowohl Lappen, ja, als auch, dass wir sehr gerne sagen, ja, aber. Ich hatte einen Dozenten in der Uni, der hat es vermieden, das Wort aber zu benutzen. Das ist uns am Anfang gar nicht so aufgefallen. Irgendwann hat er uns darauf aufmerksam gemacht, weil er alle möglichen Synonyme, sondern, nee, also er hatte grammatikalische Gründe dafür, aber auch weil er gesagt hat, er möchte nicht immer aber sagen. Er will immer nicht eine Bedingung in die Sachen tun, die er spricht. Und das hat mich ziemlich beeindruckt, aber ich habe es nie hingekriegt. Wir haben vor 2 Wochen, letzte Woche hattet ihr hoffentlich ordentlich Spaß mit Heiko, vor 2 Wochen über den Glasstuhl gepredigt. Ich hatte letzte Woche, war ich in Schweigheim zum Predigen und da hatte ich doch tatsächlich 30 bis 40 Minuten Zeit nur für die Predigt. Ja, nicht für den ganzen Gottesdienst, nur für die Predigt. Das war super. Ich habe vollkommen überzogen. War Hammer. Heute, obwohl, wir haben es gut hinbekommen. Ich habe auch noch fast eine halbe Stunde. Gucken, was ich alles reinkriege, weil ich so übersprudel bei dem Thema. Wir haben vor 2 Wochen nochmal über den Glasstuhl gesprochen. Darüber, dass Gott einen Ort, einen Platz geschaffen hat, an dem nur du reinpasst. Eine Berufung oder ein Leben in seinem Willen, der für dich zugeschnitten ist. Mit all deinen Gaben und Talenten, aber auch mit all deinen Merkwürdigkeiten und Schwächen, ist alles so zusammengebaut, dass Gott sagt, ich habe dich gewollt, so wie du bist. Und so wie du bist, möchte ich dich gebrauchen. So wie du bist, habe ich einen Platz in meinem Reich, an dem du wirken kannst. Und es ging darum, zu überlegen, was drückt mich an meinem Glasschuh meiner Berufung? Was hält mich davon ab, gerade an dem Ort zu sein oder im Willen Gottes so zu sein, wie er das sich überlegt hat? Und heute geht es auch ein bisschen weiter eben um unsere Berufung, um den Willen Gottes für unser Leben, weil wir ja so ein bisschen die Brücke schlagen zurück in Berufen für eine Zeit wie diese. Und es geht darum, dass es manchmal ein Ja-Aber ist. Irgendwie, ich glaube, ich gehe mal davon aus, dass alle, die hier sitzt, ja, ihr habt euch irgendwann mal für Jesus entschieden, ja, habt es so angenommen, dass er der Sohn Gottes ist, dass das, was in der Bibel so gesagt wird, dass das auch irgendwie stimmt. Und ich gehe auch davon aus, dass jeder von euch eigentlich gerne im Willen Gottes sein möchte. Und ich gehe auch davon aus, dass jeder von euch eigentlich gerne auch in seiner Berufung leben möchte. Und mit Berufung, das betone ich nochmal, meine ich jetzt nicht unbedingt den einen Weg, die eine Erleuchtung. Wenn ich weiß, was meine Berufung ist, ist mein Leben vollkommen, sondern die Berufung, damit meine ich den Willen Gottes für dein Leben, den Platz, den er für dich geschaffen hat und die Grundberufung, die auf jedem Einzelnen von uns liegt. Wer weiß denn, was die Grundberufung jedes einzelnen Christen ist? Anbetung. Gute Antwort. Stimmt auch, aber weiß nicht, worauf ich hinaus wollte. Zeuge sein? Ja, fällt jemand eine gute Bibelstelle dafür ein? Geht viel Nase macht Dinge. Wo steht es? Weißt du das? Apostelgeschichte? Nee. Missionsbefehl. Matthäus 28, 19 und 20. Ganz genau. Das ist auch mal, ganz ehrlich, macht euch nichts raus. Ich denke auch mal, ich weiß, was drin steht, aber wo genau das steht, manchmal schwierig. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das ist der Missionsbefehl. Damit verlässt Jesus seine Jünger. Am Anfang von dem Redeteil sagt er, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und am Ende sagt er, ich werde bei euch sein. Bis an der Weltende. Das ist so die Klammer, die um uns rum steht. Dass wir wissen, dass Jesus, der in uns lebt, ihm ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Das ist unsere Legitimation, auf dessen Grund stehen wir. Dass der Gott, der in uns lebt, dem ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und den Schutz, den wir haben, ist, dass Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Aber dazwischen kommt der Sendungsbefehl. Der sagt, geht raus, macht zu Jüngern, lehrt sie, was ich euch gelehrt habe, und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Für jeden von uns sieht das ein bisschen anders aus. Das meine ich mit der individuellen Berufung. Ja? Egal, wo du stehst in deinem Leben, deinem Arbeitsplatz, deiner Familie, deinen Freunden, mit den Gaben, die du hast, sieht es für jeden von uns ein bisschen anders aus. Aber das Grundding, die Grundmotivation ist und bleibt, erzählt Leuten von der guten Botschaft. Lehrt sie, was wir von Jesus gelehrt haben, und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wie viele Leute hast du schon getauft? Also ich habe schon ein paar getauft, aber es ist auch mein Beruf. Aber wie viele Leute hast du denn schon in die richtige Richtung zur Taufe geschickt? Mit wie vielen Leuten hast du denn in letzter Zeit mal über Jesus geredet? Ich habe im Sommer ein Gespräch mit jemandem geführt, also die Person hat ein Gespräch mit mir geführt und hat mir unter anderem gesagt, dass diese Person ein wenig enttäuscht von mir ist. Dass ich seit 2,5 Jahren in der Gemeinde bin und ich noch nicht dafür gesorgt habe, dass so viele neue Leute gekommen sind. In einer gewissen Weise kann ich die Person verstehen. Einer der Gründe, warum ihr mich angestellt habt, ist, dass ihr wollt, dass Gemeinde sich verändert und wächst. Und ich glaube auch in einem gewissen Rahmen, dass es die Aufgabe der Pastoren ist, die Gemeinde so zu gestalten und so ansprechend und attraktiv zu predigen, dass Leute sich hier wohlfühlen und auch hier bleiben. Wenn ihr aber erwartet, dass wir Pastoren diejenigen sind, die die Leute hier anschleppen, dann habt ihr mit mir leider die falsche Person angestellt. Weil meine Überzeugung ist, dass es mein Beruf als Pastor ist, die Gemeinschaft der Heiligen zu lehren, zu unterrichten, auszurüsten und euch so zu motivieren, dass ihr rausgeht und in eurem Umfeld Leuten von Jesus erzählt. Das ist eure Berufung. Natürlich habe ich diese Berufung auch. In meinem Umfeld soll ich auch Leuten von Jesus zu erzählen. Und es ist auch gut, wenn ich als Pastor dafür sorge, dass Leute in die Gemeinde kommen. Aber wie Nimm zwei, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ein christliches Comedy-Duo, die haben es so schön gesungen: Herr, hier bin ich, sende meinen Pastor. Ja, ihr lacht. Leider, bei uns ist das nicht so, aber in anderen Gemeinden ist es so, dass man davon ausgeht, wir stellen jetzt Hauptamtliche an und die machen das dann für uns. Da habt ihr mit mir einen Kies genießt. Ja? Danke, dass ihr mich bezahlt, ich freue mich hier zu sein. Aber meine Aufgabe ist es, wie in dieser Predigt, euch zu ermutigen und zu sagen, hey Freunde, das ist eure Berufung, dass ihr rausgeht und an dem Ort, wo ihr seid, Leuten von Jesus erzählt. Das heißt nicht, ihr müsst euch jetzt irgendwo draußen im Park auf eine Bananenkiste stellen und predigen. Wenn es eure Berufung, wenn es eure Leidenschaft ist, Halleluja! Meine ist es weniger. Aber da, wo du gehst und stehst, in der Art, wie du lebst, wie du Leute behandelst, aber auch ganz herausfordernd, ganz eindeutig mit Worten, dass ihr euer Umfeld von Jesus erzählt. Dass ihr Licht und Salz seid. Und dass am besten, also Gemeinden wachsen am meisten, weil Leute ihre Freunde mitbringen, ihre Nachbarn, die Frau von der Kasse, für die du gebetet hast. Okay, zweimal, ja. Einmal muss ich für eine Frau in der Kasse beten, dann soll ich sie auch noch mitbringen. Dadurch wächst Gemeinde. Und für mich ist auch immer eine Sache von, ihr scheint euch ja hier wohlzufühlen, ihr seid ja auch gekommen, trotz aller Umstände. Aber gefällt es euch so wenig hier, dass ihr eure Freunde nicht mitbringt? Mal herausfordernd gefragt. Ich weiß, es hängt an so vielen Sachen. Das will ich nicht unterbuddeln. Aber so oft hängt es eigentlich genau daran. Jesus sendet uns aus und wir finden immer wieder irgendwelche Punkte, weswegen uns das schwerfällt. Oder warum wir es gerade nicht können. Oder andere Dinge. In Lukas 10 hören wir, dass wir nicht die Ersten sind, die Gott rausschickt und die damit vielleicht Probleme haben, herausgefordert sind. Lukas 10, da lesen wir, das ist die Stelle, wo Jesus die 72 Jünger sammelt. Also wir lesen immer davon, dass er 12 Jünger hatte, aber drumherum gab es ja noch größere Kreise. Es gab dann die 72 und dann waren es irgendwie 500. Also das waren relativ viele Leute, die mit ihm unterwegs waren. Und er sammelt 72 Jünger und will sie losschicken. Und wir lesen da Folgendes. Nach diesem bestellte der Herr auch 70 andere und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst gehen wollte. Und er sprach zu ihnen: Die Ernte ist zwar groß, aber der Arbeiter sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt weder Börse, noch Tasche, noch Sandalen und grüßt niemanden auf dem Weg. Was dann mit den Jüngern passiert ist, das wird nicht so genau überliefert. Ja? Bibel ist ja immer so ein bisschen reduziert, damit uns die Geschichte und der Sinn der Geschichte erzählt wird, aber was da so wirklich los war, das fehlt ja oft. Glücklicherweise gibt es Leute, die da gesegnet sind, die das manchmal so ein bisschen auffüllen. Einer von diesen Menschen ist Adrian Plass. Ich weiß nicht, wie gut ihr den kennt. Ich finde den Mann super. Er hat diese Szene weitergeschrieben und die möchte ich euch vorlesen. Also wir erinnern uns, Jesus sagt es, er sagt, geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe, tragt weder Börse noch Tasche noch Sandalen und grüßt niemand auf dem Weg. Ein Jünger hebt beflissentlich die Hand. Herr, wenn du Sandalen sagst, sollen wir das als allgemeinen Oberbegriff für alle Arten von Fußbekleidung verstehen oder geht es insbesondere um die Sandalen? Ich frage nur, da ich ein außerordentlich schönes Paar Wanderschuhe habe, ideal für Leute, die umherwandern, wie du es uns gerade aufträgst. Angestrengt, klagend, hebt ein zweiter Jünger die Hand und sagt: Herr, ich habe deine Worte vernommen, aber siehe die Haut unter meinen Füßen und auch unter den Füßen meines Freundes Phidibus, dessen, der mit mir zusammen eine Zweiergruppe bildet, da wir schon eine längere Zeit gut miteinander auskommen und das schon immer so war, seit wir Kinder zusammen waren und mir fällt gerade nicht ein, was ich sagen wollte. Jesus antwortet müde: Etwas über die Haut unter deinen Füßen und denen deines Freundes Phidibus. Der Jünger 2 nimmt den Faden erleichtert wieder auf. Ah, wahrlich, nun entsinne ich mich wieder. Also, die Haut unter meinen Füßen ist ebenso wie die unter den Füßen meines Freundes Phidibus, denn sie wird auf dem steinigen Boden bald wund und empfindlich. Und uns kommt der Gedanke, dass der Anblick zweier Männer, die einander stützend und langsam und unter Schmerzen einherhumpeln und und ah und au machen, wann immer sie einen von ihren Füßen auf die Erde setzen, diejenigen in den Städten und Orten, in die du uns sendest, zum Spott veranlassen könnten. Wenn wir die Botschaft verkündigen, dass der Sohn Gottes naht, wie müssen erst seine Füße aussehen, wenn er noch nicht einmal mit diesen beiden Clowns Schritt halten kann? Werden sie Hüden? Dürfen wir da, Herr Meister, um deinen Segen für den Einfall bitten, Lumpen und Lappen, um jeden einer Füße und jeden der Füße meines Freundes Phidibus zu wickeln? Schließlich fallen Lumpen keineswegs unter die Wörterbuchdefinition von Sandalen. Stimmst du uns da nicht zu? Ein wahres Bubble fußbekleidungsbezogener Anfragen erfüllt die Luft. Wilde Gesten und Kommunikation untereinander. Jesus hebt seine Hand, das Gewirr erbt ab und er spricht nachdrücklich: Moment mal, lasst mich die Sache klarer ausdrücken. Keine Sandalen bedeutet nichts an den Füßen, ja? Nichts. Weder Wanderstiefel, noch Lumpen, noch Tennisschuhe, noch Skateboards, noch irgendetwas, das ich im weitesten Sinne das Wort als Sandale auslegen könnte. Habt ihr das alle verstanden? Gut, dann nun macht euch auf zu je zwei und... Thomas unterbricht ihn. Entschuldige, Herr. Jesus bleibt betont ruhig. Ja, Thomas. Thomas sagt, wegen deines Befehls, dass wir zu je zwei gehen sollen. Jesus, ja... Thomas sagt, niemand will mit Josef gehen. Jesus blickt ihn auffordernd an. Nun, warum will denn niemand mit Josef gehen? Er sieht doch ganz verträglich aus. Thomas sagt, er ist ein bisschen merkwürdig, Herr. Jesus sagt, nun, wir sind alle ein bisschen merkwürdig, oder nicht? Wie auch immer, ich organisiere es immer so, dass wir eine gerade Anzahl ergeben. Mit wem gehst denn du, Thomas? Thomas windet sich und antwortet traurig, mit mir will auch niemand gehen. Schon in der Grundschule hat sich nie jemand für mich interessiert. Jesus, nun könnte es nicht sein, dass Josef mit dir gehen will? Thomas bleibt zurückhaltend und sagt, ich bezweifle es. Daraufhin sagt Jesus, dann fragen wir ihn doch ganz einfach. Was meinst du? Josef, möchtest du mit Thomas gehen? Josef scheint überredet. Ja, Herr, aber könntest du ihn bitten, dass er ein bisschen weniger negativ ist? Er kann ihn so richtig runterziehen. Jesus wendet sich nun wieder an Thomas. Thomas, kannst du das tun? Thomas sagt, ich bezweifle es. Aber wahrlich, ich werde es versuchen. Jesus wendet sich nun wieder allen zu und sagt, gut, nun können wir vielleicht endlich weitermachen. Macht euch also auf zu je zwei und... Thomas unterbricht ihn wieder. Befiehl Josef, dass er nicht so viele Witze macht, Herr. Es liegt wenig Sinn darin, dass ich positiver bin, wenn er nicht einmal versucht. Jesus bricht seinen Wortschwall mit einer endgültigen Handbewegung ab. Macht das unter euch aus. Wahrlich, diese Angelegenheit wirkt eher wie ein Kindergartenpicknick, denn wie ein Auftrag, das Reich Gottes zu errichten. Gut, also, ich wiederhole meinen Befehl, dass ihr euch zu je zwei aufmacht, weder Beutel noch Tasche noch Sandalen tragt und unterwegs niemanden grüßt. Und jetzt geht! Ein weißerer Jünger hebt die Hand. Herr, ich hätte da ein kleines rosa Handtuch, welches mir da und dort gute Dienste geleistet hat. Wäre es wohl zu viel Jünger 4 unterbricht ihn. Ich bin im Besitz eines wirklich kleinen, wenn auch sehr ausgesprochen nützlichen Kulturbeutels, welcher genau in die Tasche passt, welche meine Mutter extra in mein Gewand genäht hat. Jünger 5 ruft dazwischen. Meister, Herr, ich kann des Nachts so schlecht einschlafen, wenn ich mich alleine fühle. Bitte gestatte mir doch, meinen kleinen Stoffbären mitzuführen, mit welchem ich mich viel sicherer fühle. Daraufhin drängelt sich ein weiterer Jünger vor und sagt, Herr, ich frage mich, ob du meinst, wenn du wahrlich sagst, dass wir niemanden grüßen sollen, dass wir dich auch nicht grüßen sollen, wenn wir dir zufällig begegnen. Denn schließlich, Jesus steht entschlossen auf. Ruhe jetzt! Seid doch mal alle still! Hört mal, ich glaube, wir haben den Sinn dieser Reise noch nicht ganz begriffen, nicht wahr? Es geht nicht darum, dass ihr alle möglichen Sachen in euer Gepäck schmuggelt und euch darauf hinausredet, dass Stoffbären nicht unter die Duden-Definition von Sandalen abgedeckt sind, sondern darum, dass ihr von mir abhängig seid. Versteht ihr? Kein Beutel, keine Tasche, keine Sandalen, kein Teddybär, keine Visakarte. Geh einfach. Erneut bricht ein großes Durcheinander an Fragen auf. Jesus schüttelt den Kopf. Also schön, nun gut. Setzt euch wieder hin. Ich fange noch einmal von vorne an. Ich kann mir so gut fest vorstellen, ich habe auch noch Sandalen dabei, warte, damit wir hier unseren Haufen perfekt machen. Ich kann mir so gut vorstellen, dass so oder so ähnlich die Sache abgelaufen ist. Einige von euch können das vielleicht jetzt als Blasphemie sehen. Ich sehe es eher so, wie Adrian Plass solche Sachen selber bewertet. Er sagt immer, ich schreibe meine Texte so, dass während du an der Vordertür lachst, die Wahrheit durchs Fenster hineinklettert. Als ich den Text das erste Mal gelesen habe, habe ich mich ganz schön ertappt gefühlt. Denn so oft stehe ich da oder stehen vielleicht wir da und sagen, ja Herr, ich möchte dir deinen Willen tun, aber. Oder wir versuchen, klare Aussagen der Bibel auszulegen. Das muss man ja im zeitlichen Kontext sehen. Damals bedeuteten Sandalen halt Sandalen. Aber da ich ja heute Sneaker trage, ist das ja was ganz anderes. Wie oft passiert es in deinem Leben? Fass dir mal an die eigene Nase, also jetzt nicht aktiv, das wäre nicht hygienisch. Überleg doch mal, wo hast du Dinge in deinem Leben, wo du eigentlich ganz genau weißt, dass Gott was Bestimmtes von dir möchte. Sei es eine Verhaltensweise abzulegen, sei es, dass er dir irgendwas sagt, wie geh und bete für die Frau an der Kasse, sie hat Kopfschmerzen. Sei es einfach nur geh und erzähl Leuten von Jesus. Was hast du für solche Momente in deinem Leben, wo du dann anfängst und sagst, ja Herr, aber, ich bin zu beschäftigt, ich traue mich nicht. Viele der Einwände dieser Jünger hier kommen aus Unsicherheit und Angst. Und das ist auch allermeisten bei uns der Fall. Angst ist aber ein ganz schlechter Motivator. Angst ist unser Hauptmotivator, leider, aber es ist ein ganz schlechter Motivator. Jesus sagt ganz deutlich, hey, ihr habt es noch nicht geschnallt, worum diese Reise geht. Es geht nicht darum, dass wir alles Mögliche in unser Gepäck schmuggeln und mit ihm durchdiskutieren, warum das jetzt nicht unter die Definition von Sandale fällt, sondern es geht darum, dass wir ihm vertrauen, dass wenn er uns was sagt, wenn er uns einen Auftrag gibt oder sagt, das ist mein Wille für dein Leben, dass er es dann gut mit uns meint und dass er auch eine Lösung hat. manchmal erfordert es mehr Mut von uns. Die Jünger sollten ohne alles losgehen und darauf hoffen, dass sie in jedem Dorf irgendein Haus finden, in dem sie einkehren können, wo sie willkommen sind, wo sie versorgt werden. Das war aber der Witz an der Geschichte. So sollte es sein. Und Gastfreundschaft war damals im Orient und heute noch viel größer, als wir das hier vorstellen könnten. Wenn ich sage, geh ins nächste Dorf und klopf an irgendeine Tür und frag, ob du reinkommen darfst, das wäre schwieriger. Aber Gott braucht es manchmal, dass er sagt, vertrau mir. Mach dich von mir abhängig. Mein Wille für dich ist gut. Ich habe gestern mit einer Freundin geskypt und wir haben darüber gesprochen, mit der habe ich studiert. Wir haben darüber gesprochen, dass es ein Unterschied ist, ob ich jetzt leichtsinnig Sachen mache und sage, ach, der Gott, der wird mich jetzt schon versorgen. Oder zu sagen, hey, ich glaube, dass Gott mich führt und er ruft mich heraus, ihm zu vertrauen. Und dann vertraue ich darauf, dass er mich versorgt. In meinem Leben musste ich das schon mehrmals machen, dass ich gefühlte Sicherheiten hinter mir lasse und schon mal losgehe im Vertrauen darauf, dass der Herr mich versorgt. Ich habe vorgehabt, meinen Master in London zu machen. Ich war mir ziemlich sicher, dass Gott mich dahin führt und dass ich den Platz auch bekomme. Ich hatte ihn aber noch nicht. Musste mich aber in Deutschland schon exmatrikulieren und sagen, ich komme nach dem Sommer nicht wieder. Ich habe meine Bachelorarbeit abgegeben und bin für 10 Wochen nach Australien ins Praktikum gegangen. In Australien hatte ich mein Vorstellungsgespräch am College. Die gesagt haben, ja prima, Sie können kommen. Und das Startdatum lag 2 Wochen nach meiner Rückkehr aus Australien. Also ich hatte 2 Wochen, um meine Sachen zu packen und nach England zu ziehen. Ich wusste, dieses Jahr für meinen Master wird mich 20.000 Euro kosten. Ich wusste, mein Stipendium wird ungefähr die Hälfte dafür irgendwie hinblättern. Gesehen habe ich das Geld bis dahin aber noch nicht und ich hatte 200 Euro geschenkt bekommen. Und mein Laptop ist kaputt gegangen und meine Schwester hat ihn mir ausgelegt. So bin ich nach England gegangen, in dem Wissen und in dem Vertrauen, dass Gott mich versorgen wird. Während ich jetzt im Urlaub war, schickte mein Papa mir eine Nachricht und sagte, Miri, wir haben einen Brief von der KfW bekommen, in der steht, dass deine letzte Zahlung für deinen Kredit eingegangen ist. Ich habe jetzt meinen Studienkredit, den ich dann aufgenommen habe, komplett abbezahlt. Und Gott hat es versorgt. Gott hat es gemacht, dass ich kurzfristig den Studienkredit bekommen habe. Ich habe haufenweise Gelder geschenkt bekommen und. Gott hat mich versorgt, aber ich musste erst mal losgehen. Und ich bin nach London gefahren und hatte aktiv 200 Euro in der Hand. Und wusste, das Ding kostet mich 20.000. Manchmal müssen wir uns trauen. Kennt ihr bei, wie heißt der? Ich bin so schlecht mit Namen. Kennt ihr das, wenn du es eben noch hattest und jetzt ist es weg? Indiana Jones. Indiana Jones sucht den Heiligen Gral und er rennt schon durch die Höhle und er kommt durch so eine Felsspalte und da ist so ein Riesenabgrund. Und er sieht nicht, wie er darüber kommen soll. Kennt ihr die Szene? Wisst ihr, was ich meine? Nee? Okay. Ich beschreibe sie euch. Er muss vertrauen, dass er darüber kommt und setzt einfach einen Fuß vorwärts. Und in dem Moment schwenkt die Kamera um und du siehst, dass ein ganz dünner Steinsteg rüberführt, aber der ist so gemacht, dass er von oben aussieht, als wäre er nicht da. Und er muss so viel Vertrauen haben, dass er den Schritt losgeht, dass er über diese Steinbrücke gehen kann, auch wenn er sie eigentlich nicht sieht. Aus der anderen Perspektive, aus Gottes Perspektive, sieht man, dass da was ist. Und ich denke immer so, das ist voll das gute Bild. Also viel mehr weiß ich über Indiana Jones auch nicht. Außer, dass der Nazi den falschen Becher nimmt und dann schmilzt. Aber manchmal müssen wir Gott vertrauen und losgehen. Ohne zu diskutieren, ob wir jetzt Lappen oder Wanderschuhe oder Sandalen anziehen. Es geht darum, dass wir darauf vertrauen, dass im Glasschuh all das drin steckt, was Gott für uns vorbereitet hat. Und dass er uns auch die Türen aufmacht. Dazu zählt auch die Angst, was sagen denn Leute, wenn ich mit ihnen über Jesus rede? Was ist, wenn es nicht klappt? Wenn Gott jetzt sagt, bete für jemanden um Heilung. Und ich habe das jedes Mal, wenn Gott sagt, bete für Heilung. Und ich überlege jedes Mal, scheiße, was ist, wenn es nicht klappt? Und ich sehe das nicht immer sofort, ob es klappt oder nicht. Ja? Letzte Woche habe ich für jemanden gebetet, hast mal für Heilung gebetet, ohne die Hand aufzulegen. Das war sehr merkwürdig. Aber sie so, boah, es hat voll gekribbelt und war voll warm. Ich denke so, geil, ich habe noch nicht mal meine Hand draufgelegt. So, ne? Man kann nicht sagen, dass es von meiner Hand kommt, wenn es da warm wird. Das ist super. Aber es ist jedes Mal eine Überwindung. Und es ist auch jedes Mal eine Überwindung, mit jemandem über Jesus zu reden. oder wie auch immer. Also es geht hier, wie gesagt, um das große Ganze, um den Ort deiner Bestimmung. Es kann auch darum gehen, dass Gott sagt, hey, ich wünsche mir, dass das in deinem Leben ans Licht kommt, dass du mir das bringst und dass du mir das abgibst. Wo du eigentlich weißt, dass bestimmte Verhaltensweisen in deinem Leben nicht zur Ehre Gottes sind. Oder es kann um die Gemeinde gehen, um deinen Dienst. Es könnte ganz viele Sachen sein. Es geht um den generellen Willen Gottes in deinem Leben. Meine Hausaufgabe für euch ist zu überlegen, wo versuchst du, mit Gott Kompromisse zu schließen? Wo versuchst du, ein Ja-Aber zu bewirken? Wo versuchst du, deine tollen neuen Wanderschuhe als Sandalen auszulegen? Oder halt eben nicht Sandalen. Nimm das mal mit, überleg das mal, betet darüber. Weil ich glaube, wenn wir ihn suchen, lässt er sich finden. Wenn wir sagen, Herr, zeig mir das, was es in meinem Leben ist, dann wird er es meistens auch tun. Und vielleicht ist es unangenehm, aber ich verspreche dir, wenn du es vor Gott bringst und es weg ist, dann ist es viel besser, als wenn du es in dir drin behältst. Und wenn wir Sachen versuchen, in uns drin zu behalten und zu unterdrücken, ist es so, als würdest du einen riesen Wasserball versuchen, unter Wasser zu drücken. Irgendwann wird er dir abhauen und an einer anderen Stelle hochploppen. Und dich nass spritzen oder keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall nicht schön. Habt ihr mal versucht, einen Wasserball unter Wasser zu drücken? Das ist anstrengend. Jesus sagt, mein Joch ist leicht. Das ist meine Nachricht an euch heute. Überlegt, wo ist euer Ja zu Gott mit einem dicken, fetten Aber manchmal belastet. Bringt das zu Jesus. Ich bete mit uns. Vater, ich danke dir, dass du gut zu uns bist und dass du uns berufen hast, deine Kinder zu sein, dass du uns berufen hast, dich zu anbeten, in deiner Gemeinschaft zu leben. Aber ich danke dir auch, dass du uns als gefallene Schöpfung und manchmal noch fehlerhafte Menschen benutzen möchtest, um dein Reich zu bauen. Dass du uns benutzen möchtest, um diese Gemeinde zu bauen. Und ich bitte dich einfach, dass du dein Licht auf uns scheinst und dass du uns deutlich machst, wo Dinge sind, die du eigentlich ganz gerne uns abnehmen möchtest. Wo wir nicht ganz in deinem Willen sind oder wo wir versuchen, mit dir zu handeln. Ich danke dir, dass du uns das nicht übel nimmst, sondern dass du mit Liebe dastehst und sagst, hey, ich will, dass es dir guter geht. Sei du jetzt in Gnade und mit Mut bei uns, diese Sachen in unserem Leben zu erkennen und es vor dich zu bringen. Wir danken dir, Jesus, dass du gut bist. Amen.